Wenn das Evangelium auf religiöse Tradition, philosophische Spitzenleistungen und tief verwurzelte Götzenbilder trifft, zeigt sich, was in ihm wirklich steckt. In Mazedonien und Griechenland begegnen wir Menschen mit großer Bildung, aufrichtiger Frömmigkeit, aber auch hartem Widerstand und geistlicher Blindheit. Gerade in diesem Spannungsfeld wird deutlich, wie Gott durch einen einzigen, vom Geist Jesu durchdrungenen Diener den allumfassenden Christus in den Mittelpunkt stellt und damit Gemeinden pflanzt, Herzen öffnet und falsche Sicherheiten erschüttert. Aus der Schrift Christus verkündigen, das Zentrum der Botschaft. In Thessalonich tritt Paulus in eine Synagoge, den Raum von Gesetzeslehre, Tradition und vielen möglichen Streitfragen. Doch er verliert sich nicht in Nebenthemen. Lukas fasst seinen Dienst so zusammen, Paulus unterredete sich aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und dass dieser der Christus ist, der Jesus, den ich euch verkündige. Die Heilige Schrift wird für ihn nicht zur Arena gelehrter Diskussion, sondern zum Fenster auf eine Person, den Christus. Durch die Schrift hindurch leuchtet für ihn der rote Faden von Menschwerdung, Leiden, Kreuz und Auferstehung. Alles, was Gott gesagt und getan hat, läuft in der Person Jesu zusammen, und von hierher versteht Paulus auch das Alte Testament neu. Der Geist Jesu hat seine Sicht so geprägt, dass er Schrift nicht gegen Christus ausspielt, sondern aus der Schrift Christus eröffnet. Vielmehr legte er ihnen Christus dar, indem er ihnen aufschloss und vor Augen führte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste, und sagte, dieser ist der Christus, Jesus, den ich euch verkündige. Gerade deshalb ist seine Verkündigung so fruchtbar. Wo Christus aus der Schrift klar und lebendig in den Mittelpunkt tritt, berührt Gott die Herzen. In Thessalonich heißt es, und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu, deren Herz tat der Herr auf, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Was bei Lydia geschah, illustriert das, was in Thessalonich und überall geschehen soll. Der Herr selbst öffnet Herzen, wenn Christus verkündigt wird, nicht menschliche Systeme oder spekulative Gedanken. Dann werden Menschen nicht nur von einer Lehre überzeugt, sondern sie schließen sich der Person Christi an und damit auch denen, die ihn tragen. So wächst aus der Christusverkündigung heraus Gemeinde und das Königreich Gottes gewinnt Gestalt mitten in einer Welt voller Meinungen. Darin liegt auch ein stiller Trost, der Wert unseres Dienstes hängt nicht an der Breite unserer Themen, sondern an der Tiefe, in der Christus aus der Schrift sichtbar wird. Wo er die Mitte bleibt, ist unser Reden nie vergeblich, selbst wenn es äußerlich unscheinbar wirkt. Indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und dass dieser der Christus ist, der Jesus, den ich euch verkündige. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu, deren Herz tat der Herr auf, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Es ist entlastend und zugleich herausfordernd zu sehen, wie konzentriert Paulus bleibt, mitten in einer Stadt voller Fragen und Konflikte schenkt er Menschen nicht zuerst Antworten auf jedes Detail, sondern die Begegnung mit Christus selbst. Das lädt ein, unser eigenes Reden, Denken und Deuten der Schrift immer wieder zu prüfen, dreht es sich letztlich um Randthemen oder führt es zu der Person, in der Gott sich endgültig gezeigt hat? Wer hier Klarheit gewinnt, muss nicht jede Diskussion gewinnen, aber er wird erleben, wie Gott durch das schlichte, treue Zeugnis von Jesus Christus Herzen öffnet, Beziehungen stiftet und seine Gemeinde baut. Ein edles Herz, Gottes Wort prüfen und im Glauben ergreifen. In Beröa begegnet uns eine andere Atmosphäre als in Thessalonich. Auch hier betreten Paulus und seine Mitarbeiter eine Synagoge, aber Lukas beobachtet einen entscheidenden Unterschied. Diese aber waren edler als die in Thessalonich, sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielte. Edel meint hier nicht gesellschaftlichen Rang, sondern eine innere Haltung. Die Berührer bringen zwei Dinge zusammen, die selten miteinander verbunden werden, eine aufmerksame, entgegenkommende Offenheit und ein prüfendes, schriftgebundenes Herz. Sie hören nicht zynisch, aber auch nicht leichtgläubig, sie lassen das Wort an sich heran und legen es neben die Schrift, die sie kennen. Diese aber waren edler als die in Thessalonich, denn sie nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und forschten täglich in den Schriften, ob es sich so verhalte. Daher glaubten viele von ihnen, und es waren nicht wenige vornehme griechische Frauen und Männer. So entsteht ein Glaube, der weder von Tradition noch von Stimmung beherrscht wird. Lukas berichtet nüchtern, viele nun von ihnen glaubten, und von den griechischen vornehmen Frauen und Männern nicht wenige. Das Evangelium erreicht Menschen unterschiedlichen Hintergrunds, aber der Weg ist derselbe, das Wort wird empfangen, geprüft und im Vertrauen ergriffen. Zugleich verschweigt Lukas nicht den Widerstand. Gegner aus Thessalonich reisen nach Beröa, kamen sie auch dorthin und erregten die Volksmengen. Wo Gottes Wort Raum gewinnt, bleibt die Auseinandersetzung nicht aus, religiöser Eifer verbündet sich mit politischer Unruhe. Dennoch fällt Gottes Werk nicht. Die Brüder schicken Paulus weiter, Silas und Timotheus bleiben zurück, der Dienststrang teilt sich, aber die Ausbreitung geht weiter. Das stille Lernen der Berührer aus der Schrift und der laute Widerstand ihrer Gegner liegen nebeneinander. Gerade diese Spannung macht die Würde ihres Glaubens deutlich, er ist nicht bequem, sondern bewährt sich unter Druck, genährt aus der Schrift und getragen von Gott, der seine Boten führt, auch wenn sie weggehen müssen. Wer auf Berührer blickt, erkennt, wie kostbar ein Herz ist, das zugleich offen und wachsam bleibt. Es lässt das Wort Gottes sprechen, ohne vorschnell abzuwehren, und es prüft, ohne in Skepsis zu erstarren. Diese Haltung ehrt Gott, weil sie ihm zutraut, durch die Schrift selbst zu bestätigen, was von ihm ist. Und sie gibt dem Glauben ein solides Fundament für Zeiten des Gegenwinds. In einer Welt, in der viele Stimmen um Aufmerksamkeit ringen, wird ein solcher Glaube nicht von jeder Welle der Meinung hin und her getrieben. Er ist nicht laut, aber tragfähig, weil er im Hören auf Gottes Wort gewachsen ist. Darin liegt eine stille Ermutigung, auch unser Weg des Glaubens muss nicht spektakulär sein, damit Gott ihn gebraucht. Ein edles Herz, das sein Wort bereitwillig aufnimmt und sorgfältig bedenkt, ist in seinen Augen von großem Wert, und er weiß, was er durch solche Menschen in ihrer Umgebung tun will. Diese aber waren edler als die in Thessalonich, sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielte. Viele nun von ihnen glaubten, und von den griechischen vornehmen Frauen und Männern nicht wenige. Die Berührer zeigen, dass geistliche Reife nicht zuerst in außergewöhnlichen Erfahrungen besteht, sondern in der Art, wie ein Mensch mit dem Wort Gottes umgeht. Zwischen naiver Leichtgläubigkeit und harter Verschlossenheit öffnet sich ein dritter Weg, mit innerer Bereitwilligkeit hören, mit der Schrift prüfen, im Vertrauen annehmen. Wer sich von Gott in diese Haltung hineinführen lässt, erlebt, dass der Glaube weniger ein spontaner Moment als ein gewachsener Weg ist. Und gerade auf solchen Wegen zeigt sich, dass Gottes Werk nicht an menschlichem Widerstand scheitert, sondern seinen stillen, aber festen Lauf durch die Geschichte und durch einzelne Leben nimmt. Gottsuchende Geister in einer Götzenwelt. Als Paulus nach Athen kommt, sieht er sich einer Stadt gegenüber, die für Bildung, Kunst und Philosophie steht und zugleich zutiefst religiös ist. Lukas beschreibt seine innere Reaktion so, während aber Paulus sie in Athen erwartete, wurde sein Geist in ihm erregt, da er die Stadt voll von Götzenbildern sah. Zwischen Tempeln, Altären und Statuen erkennt Paulus nicht nur kulturelle Vielfalt, sondern einen geistlichen Notstand. Die vielen Bilder und Vorstellungen verhüllen, dass der Mensch sich nach Gott ausstreckt, aber das Ziel seiner Suche verfehlt. Die Heilige Schrift legt offen, woher diese Unruhe kommt, es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und die Grundmauern der Erde legt und den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. In jedem Menschen ist ein von Gott geformter Geist, der ihn auf den Schöpfer hin öffnet. Wird diese innere Ausrichtung nicht vom wahren Gott erfüllt, füllen sie andere Mächte, Bilder und Ideen. Warum herrschte in Athen, der kultiviertesten Stadt, die Götzenanbetung vor? Der Grund ist, dass in jedem Menschen ein gottsuchender und gottanbetender Geist ist. Natürlich suchen viele nicht den wahren Gott und beten nicht den wahren Gott an. Stattdessen haben sie das falsche Objekt ihrer Anbetung. Paulus begegnet dieser Wirklichkeit nicht mit Verachtung, sondern mit Zeugnis. Er spricht mit den Juden in der Synagoge und mit den Suchenden auf dem Markt, er stellt sich den Epikuräern und Stoikern, die ihn zunächst als Schwätzer abtun. Schließlich steht er auf dem Areopag und knüpft an das an, was er in der Stadt gesehen hat, denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war, einem unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Er beginnt mit dem unerkannten Sehnen, um dann den bekannten Gott zu bezeugen, den Schöpfer, der nicht fern von einem jeden von uns ist und in dem wir leben und weben und sind, den Richter, der einen Tag festgesetzt hat, und den Mann, durch den er richtet, den auferstandenen Christus. So entlarvt er die Götzen, ohne den Suchenden ihre Sehnsucht zu nehmen, vielmehr zeigt er ihnen, dass ihre tiefste Suche nur in Jesus Christus zur Ruhe kommt. Die Reaktionen in Athen sind geteilt. Einige spotten, als sie von der Auferstehung hören, andere schieben die Entscheidung auf später, wieder andere glauben und schließen sich Paulus an. Dieses Bild ist erstaunlich aktuell. Auch heute leben Menschen in einer Welt voller Götzenbilder, nicht nur aus Stein, sondern in Form von Vorstellungen, Erfolgen, Beziehungen oder Ideologien, die das Herz binden. Zugleich tragen sie denselben, von Gott gebildeten Geist in sich, der mehr sucht als das Sichtbare. Wo das Evangelium in eine solche Welt hineinspricht, ruft Gott Menschen heraus aus falscher Anbetung, nicht indem er sie beschämt, sondern indem er sich selbst als den lebendigen, kommenden Herrn zeigt. Darin liegt eine leise, aber starke Hoffnung, kein Umfeld ist für Gottes Ruf zu gebildet, zu zynisch oder zu zerstreut. Wo der allumfassende Christus verkündigt wird, kann er selbst in Herzen aufgehen, die noch von vielen anderen Lichtern geblendet sind, und dort eine Beziehung wecken, in der die Anbetung ihren wahren Ort findet. Die Szene in Athen macht deutlich, dass gottsuchende Menschen nicht nur in offenkundig religiösen Kontexten zu finden sind, sondern mitten in einer Welt von Ideen, Bildern und Lebensentwürfen. Der von Gott gebildete Geist im Menschen bleibt auch dort wirksam, wo seine Sehnsucht auf viele Ziele verteilt ist. Wer das erkennt, muss sich weder von der Vielfalt der Götzen entmutigen lassen noch von der Hochkultur beeindrucken, die sie umgibt. Das Evangelium trägt eine stille Gewissheit in sich, der die Himmel ausgespannt und den Geist des Menschen gebildet hat, weiß, wie er sich Menschen nahebringt, sie zur Umkehr ruft und ihnen in Christus den einen zeigt, in dem Leben, Wahrheit und Anbetung zusammenfinden. Diese Gewissheit kann das eigene Herz ruhig machen, auch dann, wenn die Reaktionen gemischt sind und der sichtbare Erfolg gering scheint. Während aber Paulus sie in Athen erwartete, wurde sein Geist in ihm erregt, da er die Stadt voll von Götzenbildern sah. Ausspruch, Wort des Herrn über Israel. Es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und die Grundmauern der Erde legt und den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Diese Wahrheit ermutigt dazu, vor dem Herrn still zu werden und neu zu sehen, wie sein Leben denken, fühlen und handeln von innen her prägt. Herr Jesus Christus, du allumfassender Retter, wir danken dir, dass du dich durch die Heilige Schrift klar offenbarst und dass dein Evangelium selbst inmitten von Widerstand, Verwirrung und Götzenbildern seinen Weg findet. Stärke in uns den Wunsch, dich wie Paulus im Zentrum zu sehen, dein Wort mit edlem Herzen aufzunehmen und dich als den wahren Gegenstand unserer Anbetung zu erkennen. Wo unser Geist von anderen Dingen gefüllt und abgelenkt ist, berühre du uns neu und richte unseren inneren Blick auf dich als den auferstandenen Herrn und König. Lass die Wahrheit deines Wortes unsere Gedanken klären, unsere Herzen trösten und unseren Glauben festmachen, damit wir in dieser Welt in dir ruhen und aus dir leben. Der Gott des Friedens erfülle dich mit Hoffnung und Gnade, wenn du sein Wort hörst, prüfst und im Vertrauen auf ihn bewahrst, bis sein Reich in Herrlichkeit offenbar wird. Amen.